Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstewelle 69.6. Am Mikrofon Luca Elner Kunz. Während du gerade die Wüstewelle hörst, trinkst du vielleicht nebenbei einen Kaffee, putzt die Wohnung oder scrollst durch Instagram. Heutzutage ist es für viele nicht unüblich, sich nebenbei im Alltag auf Social Media unterhalten zu lassen. Starke Auswirkungen auf die Psyche kann das insbesondere bei jungen Erwachsenen haben. Positive sowie negative Folgen übertragen sich aus der digitalen Welt auf das Alltagsleben. Die Podcast-Reihe Neuronales Wirrwarr von Medienwissenschaftsstudentin Theresa Rasch befasst sich mit der Frage, wie sich die sozialen Medien auf die Psyche von jungen Erwachsenen auswirken können. Heute gibt es die ersten zwei Folgen der vierteiligen Reihe. Zuerst hören wir die Episode Social Media in der Jugendphase – Selbstwert, POPC und Mindset. Der Medienpädagoge und Erziehungswissenschaftler Dr. Roland Gimmler gibt eine Einführung zum Thema Social Media und die Psyche. Die zweite Folge legt dann den Fokus auf weibliche Nutzerinnen und deren Erfahrungen. Du hörst die Wüstewelle und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu deinem Mental Health Podcast Neuronales Wirrwarr. In insgesamt 4 Episoden dreht sich alles um Social Media und Mental Health. Du kennst doch bestimmt das Gefühl, dadurch, dass man so viel Zeit auf Social Media verbringt, dass man sich davon dann ab einem bestimmten Zeitpunkt auch in seinem Alltagsleben beeinflusst fühlt. Oft denkt man dann nur an das Negative. Aber wie genau werden wir denn beeinflusst und kann man Social Media auch zu seinem Gunsten nutzen? Hast du jetzt Lust auf mehr? Dann bleib dran! Heutzutage ist es ja so, dass man eigentlich nonstop erreichbar sein muss. Ansonsten kann man kaum mithalten. Klar ist, dass es dann irgendwann auf die Psyche geht. Besonders bei jungen Erwachsenen und Heranwachsenden, deren Identität sich noch entwickelt, ist Social Media ein großes Thema. In Deutschland ist es zum Beispiel so, dass 93% der 12- bis 19-jährigen Jugendlichen über ein eigenes Smartphone verfügen. Das war der Stand 2019. Und 97% nutzten das Internet regelmäßig, das heißt mindestens mehrmals pro Woche. Tatsächlich sind sich viele Nutzer und Nutzerinnen bewusst, dass ihre Psyche stark von Social Media beeinflusst wird. In einer Studie der American Psychological Association wurden 3.511 Probanden befragt, ob sie der folgenden Aussage zustimmen. Ich mache mir Sorgen um die negativen Effekte der sozialen Medien auf meine physische und meine mentale Gesundheit. Und das Ergebnis war, dass obwohl sich Millennials, und Millennials sind ja 18 bis 37 Jahre alt, dass diese sich eigentlich ganz wohl fühlen beim Umgang mit den sozialen Medien, aber trotzdem hatten 48% angegeben, dass sie sich darüber Gedanken machen, was das eben für Auswirkungen auf ihre physische und ihre mentale Gesundheit haben könnte. Für die heutige Folge habe ich mit Dr. Roland Gimmler gesprochen. Dr. Roland Gimmler ist Erziehungswissenschaftler und Medienpädagoge und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kommunikationspsychologie und Medienpädagogik an der Universität Koblenz-Landau. Auf die Frage, wie Social Media denn junge Menschen in der Jugendphase beeinflussen kann, nannte Dr. Gimmler verschiedenste Aspekte.
Das ist ja sozusagen das größte Päckchen, was man sich vorstellen kann. Da muss man natürlich erstmal ein bisschen auseinanderziehen. Und wenn ich mir auf der einen Seite vorstelle, okay, Identitätsentwicklung, worum geht's da? Welche Dinge können dann Einfluss haben? Egal, ob die nun medial oder nicht medial sind, mache ich mir erstmal klar zunächst, was heißt das eigentlich, Identitätsentwicklung? Das ist eine bestimmte Entwicklungsphase, die eine besonders große Bedeutung spielt, nämlich die Adoleszenz. Klar, passieren da in der frühen Kindheit noch ganze Menge, die da weitergeschleppt werden. Aber nun geht's darum, zu schauen, wer bin ich denn, wie wirke ich auf andere, was kann ich denn bewirken, welchen Beitrag kann ich denn in der Welt oder sonst wie für andere in irgendeiner Form leisten, was macht für mich den Sinn des Lebens aus, all solche Dinge poppen da hoch und sogenannte Entwicklungsaufgaben, wie man das jetzt aus der Entwicklungspsychologie herausziehen könnte, poppen da also auf und möchten irgendwie bearbeitet werden und nun kommen Medienangebote quasi dazu, Ja, zusätzlich zu anderen Sozialisationsagenten, die da auf einen reinprabbeln und sagen, wo es lang geht, und bieten einem jetzt also diverse Lebensentwürfe an, besondere Idee, wo es denn hingehen könnte. Und nun ist das Spannende eben, inwieweit da jetzt ein eigenes Selbstbild entwickelt wird, eine eigene Vorstellung dessen, wer man denn nun eigentlich ist oder werden möchte. Bei manchen ist noch das Thema ja auch sexuelle Orientierung noch eine. Bin ich dann so? Und so einfach ist jetzt auch nicht mehr, sich biologisch einem Geschlecht zuzuordnen. Also ein Haufen Dinge, wo es darum geht, auszuprobieren, was Sache ist. So, und jetzt kommen die sozialen Medien mit vielen, vielen Angeboten, auch mit vielen Menschen, die vielleicht genauso ticken wie man selbst, und die da ja als ständiges Angebot da sind, sodass ich anderen Leuten quasi zuschaue in ihrem Leben, insbesondere natürlich, wenn ich die sozialen Medien nehme und jetzt das ganze Thema InfluencerInnen, ja, dann gibt es also Leute, die wollen einen teilhaben lassen oder zumindest versuchen, die es authentisch rüberkommen zu lassen, dass sie ja, dass wir Teil ihres Lebens werden können und haben dann auch eine Funktion, ja. Also das ist spannend. Jetzt suchen sich dann die Jugendlichen in dieser Phase Leute aus, die vielleicht zu ihren akuten, aktuellen Vorstellungen gerade passen und zu den Bedürfnissen, die mit diesen Entwicklungsaufgaben zusammenpassen.
Auf Social Media gibt es heutzutage ja tausende von Influencern, die uns tagtäglich beeinflussen. Laut dem Medienpädagogen und Erziehungswissenschaftler kann sich das negativ auf den eigenen Selbstwert auswirken.
Jemand, der noch auf der Suche ist, nach dem, wer denn mal später sein möchte, also auch orientierungsmäßig unterwegs ist, ja, also nach Orientierung sucht, dann sind natürlich auch solche Influencerinnen ein Angebot. Wenn wir uns jetzt einzelne Influencer und Influencerinnen mal anschauen, dann zeigen die einem so ein bisschen, was denn wohl richtig wäre. Oder machen Vorschläge zur Selbstoptimierung. So, jetzt könnte man ganz allgemein, wenn man das nur als einen Punkt nimmt, also das Thema Selbstoptimierung, dann könnte man auch sagen, das könnte für den einen oder anderen, der noch unsicher ist, der noch nicht weiß, was er sich überhaupt selber zutraut, natürlich auch verunsichert. Ja, also es spürt dann, was, das soll ich sein, das muss ich machen, so muss ich aussehen, so sollte ich wirken, das ist wichtig im Leben. Und da sind ja manche dieser Menschen in den sozialen Medien schon sehr heftig drauf, ja, sagen, also ich habe die Weisheit, ich weiß, wie es richtig ist. Und ob das jetzt mal klinisch betrachtet, also aus der klinischen Psychologie oder aus dem Therapiebereich aus, immer so gut ist, da also solche Antreiber zur Optimierung im Hintergrund zu haben, die ständig sagen, du bist eigentlich nicht in Ordnung, denn du müsstest hier was tun. Das kann man schon mal ganz allgemein als ein Problem auffassen. Jenseits dessen, ob jetzt diese InfluencerInnen denn jetzt ein positives Vorbild sind oder nicht, oder was sie da ganz konkret machen inhaltlich. Und je nachdem, in welchen Sog ich da komme, mit wie viel Selbstwert ich dann in diese Phase eintrete, kann das ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Wie aktiv ich auch selber dann selbst in sozialen Medien bin. Sitze ich nur so da und gucke mir das alles an. Nicht nur das Leben der InfluencerInnen, sondern auch von anderen Menschen aus meinem Bekanntenkreis, aus meinem Freundeskreis und denke, was machen die alles Schönes und wie toll ist denen ihr Leben? Das hat so auch seine Schattenseiten, aber nicht für jeden. Also das kommt darauf an, mit welcher Persönlichkeitsstruktur, mit wie viel Resilienz ich auch und mit wie viel Ressourcen ich letztlich in den sozialen Medien dann unterwegs bin.
Trotzdem sollte man die positiven Auswirkungen von Social Media nicht vergessen. Denn in den letzten Jahren hat das Thema von mentaler Gesundheit in den sozialen Netzwerken nämlich zunehmend an Aufmerksamkeit erfahren. Da teilen mittlerweile nämlich auch Influencer ihre persönlichen psychischen Probleme zum Beispiel. Und dadurch können Userinnen beispielsweise Unterstützung in Form von hilfreichen Informationen erlangen oder sie erhalten mehr positiven Zuspruch, also sie werden supported. Sie werden auch emotional mehr supported, weil mehr Verständnis für bestimmte Schicksale oder Schicksalsschläge vorhanden ist. Oder man kann mit anderen UserInnen in einen konstruktiven Austausch treten. Das sind alles positive Aspekte, die man echt nicht vergessen darf. Die positiven Aspekte von Social Media findet Dr. Gimler ebenfalls entscheidend.
Der positive Teil ist sicherlich der, dass ich mit bestimmten Themen konfrontiert werde, dass ich Beispiele bekomme dafür, wie andere Leute leben, dass ich auch Vorstellungen von Dingen habe, von denen ich vielleicht noch sehr weit weg bin, gerade wenn ich jetzt erwachsene Menschen mir betrachte. Ja, und dann schon mal sehen kann, so ist das später mal, wenn ich erwachsen bin, also die auch als Rollenvorbilder fungieren können. Ich denke jetzt auch gerade an solche Sachen wie Empowerment, wo ich also feststelle, bezogen auf meine diverse Situation jetzt, also anders zu sein, als ich denke, dass der Rest der Welt ist, finde ich jetzt Gleichgesinnte, finde ich jetzt Leute, die genauso drauf sind oder die vor denselben Alltagsproblemen stehen, die dazu eine Haltung finden müssen, eine Idee im Leben. So, und jetzt sehe ich da Leute, die hauen da richtig auf den Putz und zeigen, dass man mit grünen Haaren, einem linken Fuß und was weiß ich, besonderer sexueller Präferenz oder was weiß ich, seltsamen Vorstellungen vom Leben, dann nicht alleine ist und zu erkennen, dass man da drin auch richtig stark sein kann, ja, auch Leben mit Behinderungen oder mit besonderen Eigenschaften. Ich nehme jetzt gerade im Bereich auch Hochbegabung oder Idiot Savant, wo dann halt jemand eher so autistisch drauf ist und der hat andere Probleme im Alltag, die er lösen muss, als jemand anders. Und da schon mal einfach Leute zu finden, Ansprechpartner, Hilfe, Rat, Unterstützung, sich nicht alleine zu fühlen, das Wir-Gefühl, ist natürlich eine ganz, ganz starke Seite. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber dieses ständige Gucken, was die anderen machen, sich damit vielleicht vergleichen, kann, wenn man da mit einem, wie ich vorhin gesagt habe, mit einem niedrigen Selbstwert reingeht und dann vielleicht nicht selber viel aktiv macht, sondern nur guckt auf das Leben der anderen, dann kann das auch in Richtung Neid gehen, Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben. Wenn wir uns also dann anschauen, wie andere Leute in den sozialen Medien agieren und dort ständig sich von ihrer besten Seite präsentieren und dort alles zeigen, auch unter Weglassen der negativen Dinge, dann denken wir so, boah, das müssten wir auch irgendwie hinkriegen und dann sind wir vielleicht gar nicht so motiviert und haben gerade nicht so viel Energie und schauen das an, was die da machen. Und dann kann es natürlich in diesem sozialen Vergleich, mit dem wir dann auch unterwegs sind und mit dem Antreiber, es besser machen zu wollen, auch in eine Negativspirale rutschen.
Laut dem Erziehungswissenschaftler und Medienpädagogen ist aber auch die Art des Mindsets entscheidend dafür, wie Social Media eine Person beeinflussen kann.
Da spielen dann auch bestimmte Mindsets bei den Menschen im Kopf eine Rolle. Da ist eine sehr gute Idee von Carol Dweck, einer Psychologin, da kommt. Die spricht von einem Fixed Mindset und von einem Growth Mindset. Und die einen sind schon von vornherein so drauf, dass sie sagen, ich bin zwar nicht mit allen Chancen reich besegnet worden durch meine Geburt, aber ich gehe es an. Und andere Leute sagen vor demselben Hintergrund, naja, dann hat es ja keinen Zweck. Also die Nachteile, die ich jetzt habe, die werde ich nicht mehr aufholen und bleiben quasi liegen und sagen, naja, ich muss mich damit abfinden, dass es so ist. So, und das ist so ein Beispiel, dass nicht nur die Medien, von denen wir gerade gesprochen haben, da jetzt irgendwie eine Auswirkung haben, sondern dass ja auch noch sogenannte Rezipientenaktivitäten, also innerpsychische Prozesse, da eine Rolle spielen. Und da ist sowas wie eine Haltung, die ich habe, auch zu den Medien, wie distanziert ich mit den Medieninhalten umgehe, ob ich mir klar mache, dass die auf der anderen Seite sich ja auch so schön darstellen, dass da auch Dinge weggelassen werden, dass das ein Abbildungsprozess ist und nicht die Realität, die wir da sehen. Ja? Dass wir da also eine bestimmte Haltung haben, in dem Fall sowas wie Medialitätsbewusstsein und dann die Sachen auch anders handeln und nicht einfach so ja, pur rezipieren und die Verarbeitung dem Zufall überlassen, sondern durchaus dann überlegen, was fangen wir jetzt mit den Sachen an? Das macht mit mir was emotional, das fühlt sich jetzt komisch an. Sich also ständig dann dieser Situation auszusetzen, das wäre wieder eine Frage der Medienkompetenz, wäre eher dysfunktional. Also warum tue ich mir ständig etwas an, wo ich danach denke, ich fühle mich so klein und die anderen Leute sind so toll. Also Vergleiche sind sowieso in dieser Phase schwierig, sind aber gleichzeitig etwas, was man sich einkauft, wenn man nach Orientierung strebt, also mit Orientierung unterwegs ist im Leben.
Neben der inhaltlichen Komponente ist aber laut ihm auch noch ein ganz anderer Aspekt von Bedeutung.
Parallel dazu haben wir aber noch zu beachten, dass wir ja heutzutage beim Thema Social Media auch von mobiler Kommunikation reden. Und mobile Kommunikation heißt, dass wir all diese Dinge, die ein Smartphone kann, quasi mit uns täglich herumtragen. Und dass wir also ständig eine Gerätschaft bei uns haben, ein digitales Schweizer Taschenmesser, welches einerseits ganz, ganz viele tolle Sachen mitbringt, auch über die sozialen Medien, sowas wie Freunde, die einem mit Rat und Tat zur Seite stehen können, also ein Bekanntenkreis, sowas wie soziale Unterstützung, ständig dabei, aber gleichzeitig dieses digitale Schweizer Taschenmesser mit seinen vielen Funktionen auch gegebenenfalls gerne dazu genutzt wird, sich abzulenken oder nicht im Hier und Jetzt zu sein, um das mal in so einem Achtsamkeitsdeutsch rüberzubringen, sondern im nächsten Moment, wenn mal eine kleine Pause ist, sofort, da könnte ich jetzt wieder was machen, weil dieses Smartphone schreit förmlich danach, mach was mit mir. Oder eben, wenn wir jetzt an Nachrichten auf Instant Messengern gehen, ja, wenn wir das als Thema nehmen, da poppt ständig irgendetwas auf, jemand anderes möchte was von mir. So, und dann kommen wir tatsächlich zu dem Thema, was Sie schon genannt hatten, POPC, also permanently online, permanently connected zu sein. Dann kommt also dieses Thema mit rein, wo wir in ständiger Wachsamkeit, quasi wie beim Autofahren, es könnte jetzt gleich irgendwas passieren, uns auch, ja, was das Hirn angeht, auch beanspruchen ständig. Also da läuft ständig irgendwie so ein Wachsamkeitsfluss, nennt man Online-Vigilanz. Und ich habe gleichzeitig auch Kommunikationserwartungen. Da könnte ja jemand jetzt direkt sich melden und ich habe da so ein Monitoring dafür, ob da nicht doch jetzt was Spannendes kommt, wenn ich zu Hause bin. Es gibt so diese Phänomene, die hängen mit Fear of Missing Out zusammen, also der Angst, aber auch sozial gemeint, hier Dinge zu verpassen, die im Freundeskreis passieren oder sonst auf der Welt. Ja. Und dann liege ich abends im Bett und denke, die Welt schläft noch nicht. Wieso soll ich jetzt? Und es hat noch eine andere Seite, die soziale Unterstützung auf der einen Seite, positiv, super, dass ich, wenn ich jemanden bräuchte, ich jemanden da habe, da verlasse ich mich auch drauf, weil das Smartphone ist ja immer bei mir. Das habe ich ja in meiner Tasche, in der Jacke, irgendwo. Und auf der anderen Seite könnte es aber auch sein, und das ist eine weitere Wirkung, nicht auf einer inhaltlichen Ebene, sondern über diese sozialen Medien verbunden mit dem POPC-Phänomen, dass ich dann im Zweifelsfall hilflos bin. Also dass ich in so eine gelernte Hilflosigkeit reinrutsche, weil bestimmte Dinge muss ich ja nicht unbedingt selbst machen. Ich habe ja einen großen Freundes- und Bekanntenkreis, der mir jederzeit zur Seite steht. Dass wir nicht nur ein Teil des Alltags des anderen sind, also synchronisiert mit anderen, sondern gleichzeitig durch die vielen Meldungen auch den Alltag des anderen ein bisschen zerschreddern. Also quasi als ständiger Störimpuls über den Tag und die Nutzer selber, die Nutzerinnen selber, dann auch noch die Erwartung habe, jetzt müsste aber wieder was. Und dann wird so ein reflexartiges Reagieren draus. Und nun kommt die Verknüpfung. Das kann eine Form von digitalem Stress erzeugen, der uns dann vulnerabler bzw. anfälliger macht, wenn dann auch noch eine dieser Nachrichten aus dem Freunden-, Bekanntenkreis oder wie auch immer negativ ist oder uns persönlich betrifft oder emotional aufwühlt. Oder so wie die ganzen Desinformationsgeschichten. Irgendwie, boah, was ist hier wieder passiert, da wieder passiert. Ja? Und das in Kombination mit solchen Filterblasen macht natürlich jetzt das Ganze nochmal eine Ecke komplexer. Ja? Und wenn wir schon so gereizt sind, dass eine Stecknadel runterfällt und die uns dann irgendwann erschrickt, weil wir da ständig drüber sind mit unserer Kapazität des Hirns, und dann kommt noch irgendwas, dann reagieren wir dann nicht mehr besonnen.
Bei der Frage, wie die Nutzung von Social Media unsere Psyche beeinflusst, kann sich das verschieden bei Nutzern und Nutzerinnen auswirken. Laut Dr. Gimlach gibt es hier deutliche Unterschiede.
Ich nehme mal jetzt Studierende hier bei uns an der Uni. Dann kann ich feststellen, dass das Thema Körperzufriedenheit und Medien relativ oft auftaucht. Und ganz, ganz selten ist da mal ein Mann dabei, der sowas als Prüfungsthema oder als Bachelor-Masterarbeit sonst wie vorschlägt. So, also das ist eine Tendenz, ne? Deutlich. Und ich denke, dass gerade das Thema Attraktivität, Zufriedenheit mit dem eigenen Körper, insbesondere in der Adoleszenz, aber auch in der Spätadoleszenz noch weiterhin ein großes Thema ist. Gerade in einer Selbstoptimierungsgesellschaft, wo einem medial immer wieder alles vorgespielt wird und gesagt wird, so bist du richtig, und mit den ganzen FitfluencerInnen da nochmal ein besonderer Trend läuft. Also das kann ich erkennen, dass da eher, oder wenn ich mal den Bereich der sozialen Medien oder generell der interaktiven Medien nehme, da haben Mädchen und Frauen eher ein Problem mit all den Folgen, die dann bezogen auf Essstörungen etc. und so weiter daraus folgen. Und nach wie vor deutlich zu erkennen, die Jungs und jungen Männer werden eher weggespult durch Computerspiele. Insbesondere solche Massive Online Role-Playing Games, wie zum Beispiel World of Warcraft. Wir gehen wieder in die Pubertät bzw. Adoleszenz rein, die da Bedürfnisbefriedigung finden für viele Dinge wie Macht, Selbstwirksamkeitserleben, Kontrollerleben, Flow und so weiter. Die gehen da in Computerspielen auf, tun da ihren Charakter entwickeln und. Mit der Gefahr, das nicht im täglichen Leben zu tun. Das ist stärker zumindest zu erkennen bei jungen Männern.
Die Frage aller Fragen ist dann natürlich, wie nutzt man Social Media zu seinen Gunsten? Wie kann ich das Beste rausholen? Und zu dieser Frage hat Dr. Gimler den folgenden Tipp.
Die simple Kurzantwort ist, indem man die negativen Dinge möglichst vermeidet, sich dafür selber schützt und die Chancen, die da drin stehen, maximiert. Und da würde ein Medienpädagoge wie ich natürlich antworten, indem man seine Medienkompetenz verbessert, quasi an diesen ganzen Prozessen bei der Mediennutzung und vor und während der Mediennutzung auch eben arbeitet, also diese zu verbessern. Und das beginnt an der Stelle, wo ich, nehmen wir das Thema InfluencerInnen wieder, dort das Ganze auch hinterfrage. Ich auch schaue, inwieweit setze ich mich diesen ganzen Botschaften auch aus, in welcher Art und Weise, wie ernst nehme ich die. Generell gilt, und das wird an der Stelle besonders deutlich, zunächst einmal für Kinder und Jugendliche rauszubekommen, was denn ihre Bedürfnisse sind. Weil es sind auch viele Angebote, die zwar dann an die Bedürfnisse andocken, aber deren Befriedigung muss nicht immer eine mediale sein. Und an der Stelle ist es schwierig, erstmal für jemanden, der in Entwicklung ist, rauszukriegen, wo es ihn denn wirklich hinzieht, was ihm, anders gesagt, was ihm gut tut. Erst das rauszukriegen, im Verhältnis auch zu medialen Angeboten, ist quasi so eine Balance, die man erstmal ja sich erarbeiten muss vielleicht auch. Es ist sicherlich wichtig, nicht in diese soziale Abhängigkeit auch zu kommen, die ich vorhin mal kurz erwähnt habe, sondern vielleicht zu schauen, was kann ich denn wirklich oder wo muss ich an mir selbst arbeiten, damit ich nicht in eine soziale Abhängigkeit beziehungsweise eine Art Hilflosigkeit, die ich erlerne, reinrutsche. Gutes Beispiel sind dafür Beziehungen, die funktionieren, wo beide sich selbst versorgen können, jeder für sich selbst zuständig ist, jemand für sich selbst Verantwortung hat, seine eigenen Bedürfnisse kennt und die auch selber befriedigen kann. Und dann, wenn die zwei zusammenkommen, dann kann das super werden. Alles andere wird toxisch oder symbiotisch oder seltsam. Und so ist auch im Verhältnis mit den Medien, ja, also dann da ein Verhältnis zu kriegen. Wenn ich für mich selber verantwortlich bin und einstehen kann und nicht den anderen brauche, damit er meine Bedürfnisse befriedigt und nicht ein bestimmtes Medium brauche, was meine Bedürfnisse befriedigt, sondern ich einfach sagen kann, es ist ein Angebot und ich wähle aus, will ich mich jetzt entspannen und brauche da was, weil ich es anders nicht hinkriege, oder kann ich auch eine nicht mediale Alternative zücken und sagen, ein Spaziergang wäre es auch. Ja, also habe ich noch diese Freiheit dazu. Und damit möchte ich jetzt den Bogen noch mal kurz rüberkriegen zu dem Thema POPC, weil das ist ja noch mal jetzt die nicht inhaltliche Geschichte. Und da ist die Frage, schaffe ich es, mobile Kommunikation oder sprich das Smartphone so im Alltag zu integrieren, dass es mir nicht andere Prozesse durcheinander bringt?
Das ist doch mal ein gutes Schlusswort. Das heißt also, Social Media kann mit dem richtigen Mindset durchaus positive Auswirkungen haben. Und insgesamt geht es darum, die richtige Balance zu finden. Und zwar zwischen wie viel Zeit man auf Social Media verbringt, welche Inhalte man konsumiert und mit welcher Intention man auf Social Media unterwegs ist. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Dr. Roland Gimmler für das tolle Gespräch. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte gerne diesen Podcast und abonniere, um nichts zu verpassen. Bis bald!
Das war nun die erste Folge von Neuronales Wirrwarr von Theresa Rasch. Doch bevor es auf der Wüstenwelle weitergeht mit der zweiten Folge des Podcasts, zwei Lieder, die sich mit den negativen Seiten von Social Media beschäftigen.
Sag, dass du mich brauchst. Sag mir, dass ich glücklich werde, wenn ich mir das kauf. Ich kann dir vertrauen, du kannst mich verstehen. Du bist mit mir down, auch wenn alle anderen gehen.
Ich frag mich oft, wie es sich anfühlen muss.
Sag, ich bin ein Teil von deinem Traum, das perfekte Leben. Leben. Manchmal bin ich traurig und weiß nicht, was mir fehlt. Und du weißt es auch nicht, doch vielleicht brauch ich diese Creme. Und dann bin ich schön. So schön,
so schön von Kraftklub Feed Blond. Davor spielten wir Opti von der Band Von wegen Lisbeth. Und nun hörst du den zweiten Teil der Folge Neuronales Wirrwarr von Theresa Rasch. Es geht um die mentale Gesundheit von Nutzerinnen von Social Media Plattformen. Damit weiterhin viel Freude bei der zweiten Episode mit dem Titel In meinem Kopf war das Ideal der Gesellschaft. Der Einfluss von Social Media auf die Psyche von weiblichen Nutzerinnen. Ein Beitrag von Theresa Rasch.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu deinem Mental Health Podcast Neuronales Wirrwarr. In insgesamt 4 Episoden dreht sich alles um Social Media und Mental Health. Du kennst doch bestimmt das Gefühl, dadurch, dass man so viel Zeit auf Social Media verbringt, dass man sich davon dann ab einem bestimmten Zeitpunkt auch in seinem Alltagsleben beeinflusst fühlt. Oft denkt man da nur an das Negative. Aber wie genau werden wir denn beeinflusst und kann man Social Media auch zu seinem Gunsten nutzen? Hast du jetzt Lust auf mehr? Dann bleib dran! Heute sprechen wir mal darüber, wie sich junge Frauen psychisch von den sozialen Medien beeinflussen lassen. Denn es ist tatsächlich so, dass es einen Unterschied zwischen weiblichen und männlichen Nutzerinnen gibt. Das hat zum Beispiel die folgende Studie gezeigt. Die Studie Social Media Use and Adolescent Mental Health – Findings from the UK Millennium Cohort Study 2018 hat gezeigt, dass es für Mädchen und junge Frauen viel wahrscheinlicher ist, dass sie im Online-Mobbing oder bei einer Online-Belästigung beteiligt sind. Und zwar entweder als Opfer oder als Täter. Zu 38,7%. Bei Jungs bzw. bei jungen Männern sind es 25%. Außerdem haben junge Frauen und Mädchen eher ein geringes Selbstwertgefühl und auch definitiv mehr Körperkomplexe als bei jungen Männern oder bei Jungs, und zwar zu 78,2%. Außerdem ist es wahrscheinlicher, dass Mädchen und junge Frauen nicht wirklich glücklich sind mit ihrem Aussehen, und zwar zu 15,4%. Bei Jungs und jungen Männern sind es nur 11%. Insgesamt zeigt die Studie, dass im Durchschnitt junge Frauen und Mädchen weitaus mehr Depressionssymptome aufweisen als Männer und Jungs. Und klar ist es dann so, dass die Online-Welt das weitaus verstärken kann. Aus diesem Grund habe ich folgende 4 Nutzerinnen gefragt, was für einen Einfluss Social Media auf ihre mentale Gesundheit hat und wie sie damit umgehen. Die 21-jährige Psychologiestudentin Megan.
Hallo.
Die 24-jährige Tänzerin, Choreografin und Studentin Katja.
Hallo.
Die 21-jährige Psychologiestudentin Anna.
Hallo.
Und die 26-jährige Lotta, Grundschullehramtsstudentin.
Hallo.
Bei der Frage, was ihr zum Thema Social Media und Mental Health zuerst einfällt, war es bei Anna mehr als nur eine Sache.
Also, da habe ich ganz schön viele Sachen, an die ich denken muss, aber hauptsächlich so, dass man Kontakt mit seinen Freunden hat. Aber auch, dass es da eine gewisse Abhängigkeit besteht. Aber auch Social Media ist sehr, sehr vielfältig.
Bei genauerer Nachfrage fielen Anna aber dann doch tatsächlich eher negative Aspekte ein.
Also wenn ich jetzt direkt dran denke, eher negativ sogar. Also natürlich hat Social Media auch viele positive Aspekte, wie zum Beispiel, dass man sich viele Sachen angucken kann, die man gern machen möchte, zum Beispiel jetzt bezogen auf Rezepte oder so. Aber hauptsächlich ist es bei mir eher so negativ, weil da halt eben viele toxische Inhalte auch drin sind, von wegen Körperidealen und was andere Leute machen, und alles ist da immer so perfekt und dann will man halt irgendwie auch so sein. Deswegen eher negativ.
Katja sieht Social Media ebenfalls als ein sehr schwieriges Thema.
Also auf jeden Fall eine perfekte Welt. Also ich finde, also wenn ich über Social Media rede, dann so hauptsächlich über Instagram, weil das der Ort ist online, wo ich mich am meisten aufhalte. Und es ist schon eine sehr perfekte Welt, der man da begegnet. Das zweite wäre Input, weil da einfach sehr viel auf einen einprasselt und man gar nicht so kontrollieren kann, was man quasi zu sehen bekommt und halt virtuelle Realität, weil ich denke, es ist fast wie so eine zweite Welt, die wir uns da aufgebaut haben. Ja, und gar nicht mehr so die echte Welt, in der wir eigentlich leben.
Was ziemlich interessant ist in meiner Befragung von den 4 Nutzerinnen, ist, dass Megan die einzige ist, die auf Anhieb nur Positives mit Social Media assoziiert.
Individualität, Toleranz und Offenheit.
Lotta beschäftigt sich vor allem mit den Themen Ernährung und Sport auf Social Media und fühlt sich deshalb dann auch mal schnell unter Druck gesetzt.
Ja, aber ich finde, bei Ernährung ist zumal, also ich finde, so finde ich, Ernährung hat schon so positive und negative beide Aspekte, finde ich, weil ich finde, beim Fitness oder so, man folgt ja auch so Leuten, die sind total durchtrainiert, sie sind schlank, die sind so. Und ich finde, ich persönlich setze mich da manchmal so ein bisschen unter Druck, dass ich sage, boah, ich möchte genauso durchtrainierten Oberkörper oder durchtrainierten Arme oder Bauch oder sowas haben. Oder ich möchte mich genauso gesund ernähren oder irgendwie auch mal ein bisschen was Ungesundes essen und trotzdem irgendwie eine gute Figur haben. Also es ist natürlich irgendwie super Tipps fürs Sport und sowas ist total wichtig. Also auch für, also vor allem bei mir ist es echt so wichtig, ich baue das als Ausgleich. Ich sitze jetzt viel durch die Uni am Schreibtisch und so. Und gesunde Ernährung ist auch super. Ich merke das auch voll, dass ich habe mich früher nicht unbedingt immer so gesund ernährt. Und wenn ich jetzt ein bisschen mehr darauf achte, dass ich schon viel produktiver bin und mich besser konzentrieren kann. Aber es setzt einen manchmal schon so ein bisschen unter Druck, dass man manchmal genauso aussehen möchte wie diejenigen, denen ich folge.
Diesen Druck verspürt sie allerdings nicht von jeder Person, der sie folgt.
Hauptsächlich eher so von berühmten Personen irgendwie, die dann irgendwelche Fitnessvideos oder sowas hochladen. Von Bekannten, ja, ist man, aber denen gönnt man das eher, aber meistens so von so Idolen oder sowas.
Bei der 24-jährigen Katja hat beim Thema Druck vor allem ihre Tänzerkomponente stark mitgewirkt.
Also mittlerweile poste ich sehr viel seltener. Ich denke, als Tänzer ist nochmal eine Besonderheit, dass man halt versucht, über Social Media auch gebucht zu werden teilweise. Deswegen war am Anfang so ein bisschen der Druck da, okay, ich muss mir da was aufbauen, ich muss irgendwie da jeden Tag was posten. Ich habe aber gemerkt, dass es für mich einfach nichts ist. Und auch vom Zeitaufwand einfach viel zu anstrengend und zu stressig ist und auch frustrierend. Und deswegen mittlerweile poste ich viel seltener, wirklich nur, wenn ich gerne was teilen will und wenn ich mich freue, was zu teilen. Ansonsten bin ich eher jeden Tag auf Instagram und schaue mir Sachen an. Es gab schon eine Zeit, wo das mich ganz klar negativ beeinflusst hat, also einen krassen Druck aufgebaut hat, weil man... Ja, ich habe mich halt schon mit anderen Tänzern verglichen, die vielleicht auch schon ein bisschen weiter waren, die es quasi schon geschafft haben in dem Sinne. Und ja, habe halt dann meinen Content oft zu schlecht gefunden und wusste nicht genau, was ich jetzt posten soll, ob es gut genug ist, war dann natürlich auch super beeinflusst von den Likes, die dann kommen oder den Kommentaren. Also es hat mich eher weniger inspiriert, als dass es mich unter Druck gesetzt hat.
Auch Anna kennt das Gefühl vom ständigen Vergleichen zu gut.
Also mittlerweile ist es auf jeden Fall weniger geworden, aber auch immer noch, dass ich halt denke, ja, ich müsste jetzt so sein oder ich muss da abnehmen oder da irgendwie mehr trainieren oder da muss ich dann irgendwie dahin reisen und warum habe ich das nicht gemacht? Also ich habe da schon noch so ein paar Gedanken im Kopf, dass ich mich irgendwie ändern muss.
Megan hat sich selbst vor einigen Jahren auch noch wegen Social-Media-Inhalten stark unter Druck gesetzt.
Vor allem früher habe ich halt nicht so sehr darauf geachtet, was ich konsumiere. Ich würde sagen, mittlerweile mache ich das viel gezielter und halt auch nur das, was mich wirklich interessiert. Aber früher hätte ich bestimmt mehr Negatives zu sagen gehabt. Also dadurch, dass halt auf Social Media immer alles so oberflächlich perfekt aussieht und halt Leute irgendwie immer mit perfekten Gesichtern, perfekten Körpern, perfektem Leben. Ich bin jemand, bei dem äußert sich das vor allem immer krass im Essverhalten. Und das hat man da dann auch gemerkt. Also in meinem Kopf war das so das Ideal der Gesellschaft.
Es ist natürlich klar, dass dieser Druck, den hier alle beschreiben, dass sich dieser auch ins Alltagsleben einmischen kann. So war es zum Beispiel bei der 26-jährigen Lotta.
Ja, schon, weil ich dann irgendwie, wenn ich mal eine Woche oder so oder mal irgendwie jetzt nicht so, ich versuche mal 3-mal die Woche Sport zu machen. Wenn ich das jetzt mal nicht schaffe, dann habe ich immer direkt so ein schlechtes Gewissen, weil irgendwie, boah, Mist, irgendwie man muss ja irgendwie viel Sport machen oder so. Also da mache ich mir selbst halt irgendwie so ein bisschen Druck, was ja eigentlich auch ein bisschen Quatsch ist. Aber wenn man mal irgendwie, keine Ahnung, ein paar Tage keinen Sport macht, dann ist das ja auch nicht so schlimm. Aber irgendwie überträgt sich das irgendwie so voll. Also vor allem im Lockdown und so habe ich versucht, schon so ein bisschen regelmäßig Sport zu machen. Wenn es mal nicht so geklappt hat, habe ich mich manchmal schon ein bisschen über mich geärgert. Aber ja.
Auch in Sachen Ernährung hat sich der Druck bei ihr ins Alltagsleben übertragen.
Ja, schon, dass ich versucht habe, mich schon gesünder zu ernähren. Also vor allem, wenn ich so Ernährungs-Tutorials oder sowas gesehen habe, dass ich schon gesagt habe, boah, du darfst nicht immer so viel Süßigkeiten und so ungesundes Zeug essen. Dadurch habe ich versucht, mich schon zu ändern. Aber halt, hat mir auch was gebracht. Also ich esse jetzt immer noch immer gerne mal Süßigkeiten oder sowas, aber versuche halt, das einfach ein bisschen so in Grenzen zu sehen oder zu machen, zu essen. Und auch bei Fitness, dass ich halt auch merke, wenn ich so dreimal die Woche Sport mache, das ist zwar ein bisschen Druck, den ich mir selbst mache, aber das ist mir halt auch irgendwie was Gutes tut. Also es hat mich schon ein bisschen abgeändert, aber im positiven Sinne, muss man sagen. Ich finde, das kann man nicht so nur positiv oder nur negativ sehen. Das ist super Inspiration und sowas haben die da auf, vor allem jetzt auch im Lockdown, in Corona-Zeiten war das echt super. Aber zum Beispiel, das ist natürlich echt ein bisschen subjektiv. Vergleiche mich dann oft immer mit den Personen, das ist natürlich auch nicht so gut. Aber es gibt auch andere Leute, die sagen, komm, ist mir eigentlich egal, wie andere ausziehen, aber ja.
Bei der 21-jährigen Anna war der Druck sogar so extrem, dass sie sich eingeredet hat, dass sie perfekt aussehen müsse.
Also, wie gesagt, mittlerweile ist es besser, aber früher auf jeden Fall, dass man halt, wie schon gesagt, eben Leute mit perfektem Leben, perfekten Figuren, perfekten allem gesehen hat. Und dann dachte man sich halt immer, ich will auch so aussehen, ich will das auch machen oder ich muss das sogar machen, dachte man sich da oft. Und ja, man muss man sich schon sehr, sehr anpassen. Und ich habe mich da auch echt unter Druck gesetzt, gefühlt, dass ich weniger wert wäre, wenn ich das halt nicht mache.
Mittlerweile folgt sie jedoch gezielt Accounts, die sie positiv beeinflussen.
Ja, da gibt es gibt so vor allen Dingen viele so psychologische Seiten, denen ich folge, weil ich ja eben auch Psychologie studiere. Und die unterstützen einen schon mental und auch eben Seiten, die allgemein ein bisschen positiver gerichtet sind, auch aufs Körperbild bezogen oder allgemein auf das Mindset. Ich folge schon ein paar Accounts, aber natürlich nicht überwiegend.
Was ganz interessant ist, ist, dass es mittlerweile als gesichert gilt, dass es einen starken Unterschied zwischen aktiver und passiver Social-Media-Nutzung gibt. Bei aktiver Social-Media-Nutzung bei psychisch gesunden Nutzerinnen trägt Social Media definitiv zum Wohlbefinden bei. Denn dann wird das soziale Kapital zum Beispiel erhöht oder das Gefühl der Einbindung unterstützt. Bei passiven Nutzern ist es allerdings so, dass soziale Vergleiche und Neid hervorgerufen werden. Und natürlich hat es dann auch negative Effekte auf subjektive Wohlbefinden. Genau deswegen folgt Megan bewusst Leuten, die eben nicht perfekt sind und sie somit nicht unter Druck setzen.
Also einfach dadurch, dass ich viel gezielter darauf achte, womit ich mich auseinandersetzen möchte. Also für mich ist es wichtig, auch Leute zu sehen, die nicht nur oberflächlich, gesellschaftlich perfekt aussehen, sondern halt auch eben bewusst irgendwie anecken und individuell sind und halt eben solchen Leuten viel mehr meine Aufmerksamkeit zu schenken.
Umso trauriger ist es aber dann, dass Megan selbst oft Opfer ist von Hasskommentaren und Online-Mobbing.
Vor allem seitdem ich Reels mache über Veganismus, über Kochen, Backen, bekomme ich total viele Hate-Kommentare, also teilweise auch richtig schlimm, wenn man dann morgens aufwacht und irgendwie so das Erste, was man liest, du bist so hässlich. Ist so, okay, cool.
Klar geht das mit der Zeit dann auch auf die Psyche.
Also ich würde sagen, am Anfang habe ich schon gedacht, was soll das jetzt? Das macht mich schon jetzt irgendwie traurig. Da habe ich dann auch, um ehrlich zu sein, ein paar Leute einfach angezeigt, weil ich mir dachte, es geht halt nicht. Aber mittlerweile stehe ich da eigentlich drüber.
Viele von euch kennen bestimmt das Gefühl, dass je länger man am Handy ist abends, desto schlechter kann man einschlafen. Und so ergeht es eben auch Psychologiestudentin Anna. Und das ist auch nicht der einzige Punkt, wo sich Social Media in ihr Alltagsleben auswirkt.
Also zurzeit ist es auf jeden Fall so, dass ich viel länger wach bleibe durch dieses Handy, weil ich halt noch mega lang dann so durch Instagram scroll oder halt mit Freunden schreibe oder sonst irgendwas. Und ich bleibe auch morgens viel länger im Bett liegen, wenn ich jetzt nicht aufstehen muss, weil ich irgendeinen Termin habe. Essverhalten mittlerweile nicht mehr, aber früher auf jeden Fall, da habe ich halt sehr wenig teilweise gegessen, weil man halt immer so dünn sein wollte. Aber das ist mittlerweile nicht mehr so.
Den Schlafaspekt kennt auch Katja.
Ich kann nicht genau abschätzen, ob es nur Social Media war, aber ich habe auf jeden Fall eine Phase gehabt, wo ich nicht mehr in meinen Tiefschlaf kam. Das heißt, jede Nacht war wie so nicht so erholsam, weil es einfach ein sehr flacher Schlaf war. Und ja, es hat mich stark beeinflusst im Thema Tanztraining. Man sieht, dass voll viele immer wieder trainieren. Man hat das Gefühl, die trainieren jeden Tag total hart und man selber halt nicht. Und auch die Erfolge, dass die bei denen wie so geflossen sind, obwohl ich glaube, dass es gar nicht wirklich so war, dass eine Person so viele Erfolge hatte, aber man sieht halt den ganzen Tag nur Erfolge. Deswegen denkt man, oh Gott, die haben alle so viel Erfolg, was wahrscheinlich im Endeffekt gar nicht so war. Und das Arbeitspensum, was die halt teilweise gezeigt haben, war halt ja 1000-mal höher als mein eigenes, wo man gedacht hat, ja, die investieren viel mehr Zeit und so. Das hat halt schon sehr viel Druck gemacht und irgendwie hat man sich verglichen und gedacht, okay, irgendwie, ich schaff's eh nicht. Ja, das war schon stark der Fall, so würde ich mal sagen, so vor einem halben Jahr.
Das Gefühl von Fear of Missing Out, also FOMO, kennen alle 4 Nutzerinnen. Lotta hat sogar das Gefühl, dass sie ihr Handy nicht weglegen kann, weil sie sonst zu viel verpasst.
Ja, ich finde, also vor allem jetzt bei Instagram, nicht unbedingt, aber so bei WhatsApp, also ich habe auch so WhatsApp-Gruppen und so. Und die habe ich dann immer schon auf Stumm gestellt, weil mich das manchmal auch nervt. Aber wenn ich da jetzt mein Handy nicht immer neben mir liegen habe, wenn ich irgendwas für die Uni mache und ich ständig drauf gucken kann, dann denke ich immer so, oh Gott, jetzt habe ich irgendwas verpasst, wenn ich mal irgendwie 10 Minuten oder 15 Minuten nicht auf mein Handy geguckt habe, dann denke ich so, oh Gott, es sind schon wieder nachher so 20 neue Nachrichten aus dem Gruppenchat oder so. Und ich, oh Gott, jetzt habe ich irgendwas verpasst und so, das ist schon so, dass ich vor allem bei WhatsApp-Gruppen das so denke, ja.
Auch Anna ergeht es da ähnlich.
Also ich hatte ja jetzt schon öfter mal zwischendurch kein Handy, weil es eben kaputt war. Und da habe ich dann schon oftmals das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie was verpasse, dass sich Leute nicht mehr bei mir melden oder dass ich halt auch auf Instagram oder so, also nicht mal was Spezifisches, aber dass man einfach so ein bisschen das Gefühl hat, ja, irgendwas verpasse ich gerade, wenn ich das jetzt nicht mache. Und dann guckt man auch immer wieder aufs Handy, also wenn ich halt jetzt ein Handy habe, gucke ich auch immer wieder aufs Handy, ob irgendeine neue Nachricht kam oder ja.
Tänzerin und Choreografin Katja sieht hier vor allem den Gewohnheitsfaktor als entscheidend.
Ja, ich glaube, es ist einfach dieses, man ist es so gewohnt, dass man mittlerweile 24/7 alles voneinander mitbekommt. Dass man, ich hatte jetzt letztens mal eine Woche Pause und also komplett Handypause. Und erst wenn man es wirklich macht, glaube ich, merkt man, dass man gar nicht so viel verpasst. Und die ganz wichtigen Dinge werden einem ja eh dann im Nachhinein erzählt. Also die bekommt man ja eh mit. Und deswegen war das irgendwie ernüchternd, glaube ich, weil die Angst ist, glaube ich, immer sehr groß, was zu verpassen. Und wenn man es dann wirklich mal durchzieht, eine Woche sein Handy wegzulegen, dann merkt man so, eigentlich ist es gar nicht so schlimm.
Allerdings kann Social Media ja auch eine tolle Inspirationsquelle sein. So findet das zum Beispiel Megan.
Ja, genau. Also vor allem, was so Freizeitgestaltung angeht, irgendwie backen, kochen, was einem Spaß macht, da irgendwie neue Rezepte zu finden, aber auch sich einfach ja mit Leuten identifizieren zu können, die einen motivieren. Also zum Beispiel Leute, die irgendwie bewusst anders sind oder bewusst anecken. Das ist halt auch einfach eine Motivation für einen selbst, so einfach selbstbewusst zu sein. Es gibt ja total viele Accounts, die sich spezifisch mit Themen auseinandersetzen. Also zum Beispiel, sei es jetzt Psychologie oder Veganismus, Tierschutz, whatever. Ja, da lernt man einfach ganz viel, aber auch ganz viel bezüglich Selbstbewusstsein oder wie man vielleicht auch innerlich ein bisschen stabiler wird, wie man zur Ruhe kommt, Atemübungen, eigentlich alles. Man kann auf Social Media alles lernen.
Wir haben ja vorhin schon von Lotta gehört, dass bei den Themen Ernährung und Fitness sie oft negative Gefühle bekommt, weil sie unter Druck gesetzt wird. Gleichzeitig wird sie in beiden Aspekten aber auch via Social Media inspiriert.
Weil ich dann so verschiedene, so, keine Ahnung, so verschiedene, so ein bisschen, ich versuche halt so ein bisschen mich abwechslungsreicher zu ernähren. Zum Beispiel früher habe ich immer gefühlt jeden Tag Nudeln gegessen als Studentin. Und das ist ja so ein Klassiker. Und dachte ich mir durch, sag ich mal, so Ernährungstutorials, gucke ich mal, dass ich mich ein bisschen abwechslungsreich ernähre und nicht unbedingt nur immer irgendwas mit Nudeln noch so, mal was Reis, mal mit Kartoffeln oder Ofengemüse oder sowas halt. Da lasse ich mich ein bisschen inspirieren, dass ich halt verschiedene Rezepte mal oder auch neue Rezepte mal ausprobiere. Ich habe im Lockdown, da ich folge auch so Laufleuten, da früher war ich auch ein bisschen laufen, das habe ich durch den Lockdown wieder ein bisschen aufgegriffen, wo dann die ganze Fitness, also ich gehe eigentlich ins Fitnessstudio, da wo die ganzen Fitnessstudios halt zu hatten, bin ich dann wieder laufen gegangen, habe ich das wieder aufgegriffen, aber eine ganz neue Tätigkeit habe ich eigentlich nicht unbedingt angefangen. Ich habe mich so ein bisschen inspirieren lassen, so bei diesen ganzen Fitnessvideos, auch so Home-Workout-Videos und sowas, da habe ich mich so ein bisschen inspirieren lassen, aber genau, dass ich halt ein bisschen mehr laufen gegangen bin, wie früher auch, aber sonst, was ich was ganz Neues erlernt habe, eigentlich nicht.
Den Ernährungsaspekt findet Anna ebenfalls super.
Also als Inspirationsquelle dient mir Social Media halt vor allem, wie schon gesagt, ich ernähre mich ja vegan und dass ich da halt ein paar Sachen nachkoche, aber auch eben, wie schon gesagt, so positives Mindset, paar Accounts folge ich da. Aber auch ein paar Leuten, die halt eben immer wieder so Sport-Workouts posten, da sehe ich dann auch immer viel, aber durch den Algorithmus, also man würde ja gerne auch neue Sachen sehen, aber durch den Algorithmus wird ja eigentlich meistens das Gleiche angezeigt, deswegen ja, hält sich das so ziemlich in Grenzen, aber hauptsächlich, was wünsche ich, sind auf jeden Fall die Rezepte.
Außerdem kann man laut ihr viel über Social Media lernen.
Also neues Lernen finde ich tut man auf jeden Fall jeden Tag. Also es gibt ja viele Leute, die auch aufklären auf Social Media über Themen wie Sexismus, Rassismus, und ich bin dadurch jetzt wahrscheinlich auch sogar vegan geworden im Endeffekt, weil da halt viele so Leute sind, die das halt dann sagen, wie das halt eben ist so und was mit den Tieren passiert und alles. Aber ja, das war auch so ziemlich das Einzige, was ich so gerade im Kopf habe. Aber man lernt schon ab und zu mal was dazu.
Katja hatte eine ganz andere Ansicht. Denn für sie ist Social Media mittlerweile weder komplett positiv noch negativ, sondern vielmehr nur noch etwas Neutrales.
Also ich glaube, man wünscht sich immer, dass es einen inspiriert und einen gut tut. Aber ich denke, es ist nichts von beiden. Also es ist nicht mehr negativ, aber auch nicht wirklich positiv. Ich fühle mich eigentlich eher reizüberflutet. Also es ist einfach zu viel Information. Und klar, also ich merke mittlerweile, am meisten inspirieren mich wirklich Menschen, die ich kenne, und deren Erfolge zu sehen und deren Erfolge ja mitzubekommen, deren Entwicklung. Das inspiriert mich, aber alles andere ist eigentlich nur wie so Trash, was man sich den ganzen Tag anguckt, eigentlich wie beim Fernsehen, wo man das Gefühl hat, so naja, man kontrolliert nicht so wirklich, was man da alles sieht.
Katja hatte erst vor einem halben Jahr einen Aha-Moment, dass Social Media nicht wirklich das echte Leben ist.
Also das Einzige, was es noch macht, ist, dass es mich teilweise müde macht, weil es, wie gesagt, einfach zu viele Reize sind, die da kommen. Aber wo es sich verändert hat, ist, glaube ich, ich habe dann tatsächlich mal einen intensiveren Workshop gemacht mit auch individuellen Gesprächen und so, wo mir dann gesagt wurde, so, du bist eigentlich schon eine fertige Tänzerin. Und wo ich dann erst gemerkt habe, so manchmal will man Dinge so sehr, dass man verpasst, wenn sie passiert sind. Und das war, glaube ich, einfach wirklich dieser Umbruch, wo ich so gemerkt habe, du musst einfach im echten Leben mehr da sein, weil du verpasst so viel, wenn du nur online und virtuell anwesend bist. Und das war der krasse Bruch, glaube ich. Fiel es mir dann relativ leicht, quasi vom einen auf den anderen Moment zu sagen, okay, nein, ich will mein echtes Leben leben und nicht das Social-Media-Leben leben. Durch Social Media konnte ich lernen, dass man eben vergisst, dass es noch ein echtes Leben gibt und dass das Zeigen von perfekten Inhalten halt, ja, dass man dadurch eigentlich Social Media ein bisschen relativieren kann, weil man dann erst merkt, okay, das ist alles nicht so die Realität eigentlich.
Wir haben ja gerade gehört, dass es für alle vier Nutzerinnen positive und negative Aspekte gibt, wenn es um das Thema Social Media und Mental Health geht. Auch wenn es vielleicht so scheint, dass die negativen Aspekte überwiegen, will keiner von ihnen auf Social Media verzichten. Auch Anna findet, dass das immer leichter gesagt ist als getan.
Ja, also ohne Smartphone auf jeden Fall einfacher als mit Smartphone ohne Social Media. Weil ich hatte ja, wie gesagt, schon ein paar Mal kein Handy und es ist mir dann auch echt nicht schwer gefallen, dass man dann halt irgendwie anderweitig Kontakt zu seinen Freunden gefunden, aber sobald es halt zugänglich wird, dann will man es halt auch irgendwie haben, und ich würde gern ohne Social Media leben, aber auf der anderen Seite macht es mir halt auch irgendwie Spaß, Sachen zu posten oder andere Leute, meine Freunde vor allem, zu sehen, was die posten, deswegen semi. Also ich könnte ohne das leben, aber ich weiß nicht ganz, ob ich es will.
Für Lotta ist es definitiv der Suchtfaktor, der ihr im Weg steht.
Ja, eigentlich muss ich sagen, ich bin schon sehr handyabhängig. Deswegen würde es mir, glaube ich, auch echt schwer fallen, einfach mal jetzt für einen Monat oder auch nur für eine Woche oder so oder für ein paar Wochen einfach mal auf mein Handy zu verzichten, weil ich das auch voll so als Kommunikationsmittel und sowas nutze. Also ich finde WhatsApp und so, hat ja auch seine guten Seiten, dass man halt schnell kommunizieren kann und so. Aber ja, natürlich, diese Vergleiche sind nicht so gut, aber mir so komplett darauf verzichten, könnte ich ehrlich gesagt nicht. Das wäre mir echt, das würde mir zu schwer fallen, ehrlich gesagt.
Katja kann aber zumindest eine Handy-Auszeit nur empfehlen.
Ja, also ich habe es ja jetzt eine Woche tatsächlich geschafft. Ich glaube, das war tatsächlich irgendwie vor 2 Wochen, dass ich eine ganze Woche mein Handy weggelegt habe, also komplett. Und es war super befreiend irgendwie. Also ich kann es jedem nur empfehlen, das mal zu versuchen.
Psychologiestudentin Megan möchte ungern auf Social Media verzichten, hat dafür aber einen Tipp, wie man Social Media zu seinem Gunsten nutzen kann.
Mir ist es zum Beispiel richtig wichtig gewesen, mal bewusst darüber nachzudenken, womit man seine Zeit verbringt. Weil ich habe zum Beispiel ganz viele Freunde und Freundinnen, die halt eben einfach Leuten folgen, weil die Leute cool sind, weil die Leute schön aussehen. Und das macht einen dann mental vielleicht eher fertig. Und wenn man sich dann mal wirklich bewusst damit auseinandersetzt, wem man folgen möchte, was man sehen möchte, was gut für einen ist, dann, glaube ich, verändert man da auch schon sehr viel. Ich meine, am Ende des Tages kann es ja jeder auch selbst entscheiden.
Und man muss ganz ehrlich sagen, Megan hat recht, dass Social Media eben auch viele positive Effekte hat. Zum Beispiel kann man unglaublich viel lernen, beispielsweise durch Gesundheitserfahrungen von anderen Menschen oder vertrauenswürdige Gesundheitsexperten, die ihr Wissen auf Social Media teilen. Oder natürlich kann man auch emotionale Unterstützung finden auf Social Media und eine Gemeinschaftsbildung. Vor allem, wenn man das vielleicht zu Hause nicht hat. Außerdem ist natürlich Social Media auch eine Art, wie man sich selbst darstellt und sozusagen eine sogenannte Ich-Identität entwickelt. Und genau, Jugendliche definieren ihre Gruppen und Beziehungsgefüge und können eben auch Beziehungen herstellen und pflegen und ausbauen. Und das ganz unabhängig davon, wie groß die Distanzen oder die Zeiträume sind. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man echt nicht vergessen darf. Vielen Dank dir auf jeden Fall fürs Zuhören. Das war es nämlich jetzt auch schon mit der heutigen Folge. Und ich finde es immer super interessant, rauszufinden, was verschiedene Leute, jetzt in dem Fall die 4 Nutzerinnen, für Erfahrungen auf Social Media machen, wie sich das eben auch in ihr Alltagsleben oder eben auch auf ihre psychische Gesundheit überträgt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass doch gerne eine Bewertung da. Bis bald!
Interessant, wie sich alle 4 Nutzerinnen unabhängig voneinander so sehr beim Thema Ernährung und Fitness beeinflusst fühlen. Das zeigt deutlich, was für einen Druck Social Media psychisch auslösen kann. Glücklicherweise haben sie mittlerweile ihre persönlichen Wege gefunden, Instagram und Co. auch positiv zu nutzen. Das war Neuronales Wirrwarr von Theresa Rasch auf Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstewelle 96.6. Folge 3 und 4 des Podcasts findest du auf Spotify oder in der Mediathek auf der Homepage der Tübinger Uni-Bibliothek. Weitere Infos gibt es auf unserer Homepage unter mikro-europa.de. Zuständig für Ton und Technik der Sendung waren Klaus Klein, Christian Schubert, Kolja Czorsch und Robin Glücker. Redaktion Ulrich Hägele. Mein Name ist Luca Elner Kunz. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Tag.